Wir möchten Ihnen jetzt ein wenig aus dem Buch vorlesen. Wir fangen auf Deutsch an, dann lesen wir auf Französisch weiter. Weißes Verlangen. Erschöpft und mürbe sinke ich auf den feuchten Boden meiner Zelle und denke wieder an diese Leute, die wie ungeliebte Quallen die Meere befallen und sich an fremde Ufer geworfen haben. Hier bestellte man sie in halb blickdichte, halb durchsichtige Büros in den Randzonen der Stadt. Wie viele andere war ich beauftragt worden, ihre Berichte von einer Sprache in eine andere zu übersetzen, von der Sprache des Antragstellers in die Aufnahmesprache. Nach Tränen schmeckende Berichte voll Bitterkeit und Gewalt, Winterberichte, Berichte von schmutzigem Regen und schlammigen Straßen, von endlosem Monsun, als würde der Himmel bersten. Nie hätte ich gedacht, dass der Weg so kurz wäre, dass es einen direkten Weg gäbe, eine Abkürzung zwischen den Befragungszimmern und dem schimmligen Raum auf dem Polizeirevier, wo ich seit gestern unablässig den Stammbaum meiner Familie, den Verlauf meiner Gedanken und meiner Irrwege, die Kombinationen aus Zeit und Raum nachzeichne, um meinen Werdegang zu rechtfertigen und die Situation zu rekonstruieren, damit mein plötzliches Verlangen verständlich wird, den Mann, diesen Migranten, mit einer Weinflasche zu schlagen. Es läuft mir kalt den Rücken hinunter. Ich mache mir Angst. Ohne hinzuschauen, habe ich nach der Flasche gegriffen und ihr Gewicht gespürt, als ich fester zupackte, damit sie mir nicht aus der Hand rutschte. Habe auf diesen Kopf gezielt, der zornesschwarz, Gift und Galle spuckte und zugeschlagen. Einige Monate vorher hatte ich Türen hinter mir zufallen lassen, die von meinem Freund und die des Büros, in dem ich gearbeitet hatte. Ein Jahr voller Brüche, voller Mangel, ein Fehlen von allem. Ich lebte in einem Zustand von Gereiztheit und Verwirrung. Die Stadt schien sich abgeschottet zu haben. Ihre Türen waren wieder schwer. Sie waren groß und grün, aus geschnitztem Holz mit Eisengriffen, die die Zeit glatter und dunkler gemacht hatte und waren mit meinen Händen nicht mehr zu bewegen. Manchmal versuchte ich, sie unter Einsatz meines ganzen Körpers aufzustoßen, als wollte ich ein gesunkenes Schiff wieder an die Oberfläche bringen. Es war verstörend, in einer Stadt, in einem Land vor verschlossenen Türen zu stehen, wo man alles daran gesetzt hatte, sie aufzubekommen. Dann wurde ich als Dolmetscherin angeheuert. Die Sprachengymnastik konnte beginnen. Die Männer dort waren einander ähnlich. Sie waren dem Land aus Lehm entflohen, das von der schwarzen Bucht geschluckt wird, und hatten nichts als den Bericht der menschlichen Zugvögel zum Geleit. Das müde Zischeln ihrer Stimmen drang in meine langsamen, faulen Sommertage und in meinem Kopf, der die Erinnerung an das Elend seit langem gelöscht hatte, vermischte sich alles und geriet durcheinander. Die Erzählungen dort waren einander ähnlich. Immer dasselbe, abgesehen von einigen Details, Daten, Namen, Akzenten und Narben. Es war, als würden hunderte Männer ein und dieselbe Geschichte erzählen und als wäre die Mythologie zur Wahrheit geworden. Ein einziges Märchen und vielfältige Verbrechen, Vergewaltigungen, Morde, Übergriffe, politische und religiöse Verfolgung. Es waren leidgeprüfte Tusitalas, Tusitalas wider Willen. Ich hörte mir ihre Geschichten aus zerhackten, zerstückelten, hingespuckten, herausgeschleuderten Sätzen an. Die Leute lernten sie auswendig und kotzten sie vor die Computerbildschirme. Menschenrechte enthalten nicht das Recht, dem Elend zu entkommen. Es war im Übrigen untersagt, das Wort Elend auch nur in den Mund zu nehmen. Es brauchte einen edleren Grund, einen, der politisches Asyl rechtfertigte. Weder das Elend noch die sich rächende Natur, die ihr Land zerstörte, konnten ihr Exil, ihre verzweifelte Hoffnung auf Leben rechtfertigen. Kein Gesetz erlaubte ihnen die Einreise in dieses Land Europas, wenn sie keine politischen oder religiösen Gründe vorbrachten, wenn sie keine sichtbaren Spuren einer Verfolgung an sich nachweisen konnten. Also mussten sie die Wahrheit verstecken, vergessen, verlernen und eine neue erfinden. Die Märchen der menschlichen Zugvögel, mit gebrochenen Flügeln und schmierigen, stinkenden Federn, mit Träumen traurig wie Lumpen. Der Traum ist eine Erinnerung vor der Zeit. Der Traum ist der Wille, der uns Kilometer, Grenzen, Meere und Ozeane überwinden lässt und auf den grauen Schleier unseres Gehirns die Farbgischt eines anderen Lebens sprüht. Und diese Männer befallen das Meer wie ungeliebte Quallen und werfen sich an fremde Ufer.
Le désir blanc. Las et accablée. Je m'abandonne sur le sol moite de ma cellule. Je pense encore à ces gens-là qui envahissaient les mers comme des méduses mal aimées et se jetaient sur les rives étrangères. On les recevait dans des bureaux semi-opaques, semi-transparents, dans les zones périphériques de la ville. J'étais chargée, comme beaucoup d'autres, de traduire leurs récits d'une langue à l'autre, de la langue du Roqueron à la langue d'accueil, récits au goût de larmes, âpres et cruels, récits d'hiver, de pluies sales et de rues boueuses, de moussons interminables, comme si le ciel allait crever. Je n'aurais jamais pu imaginer que le chemin serait si court, qu'il y aurait un chemin, un raccourci entre les salles d'interrogatoire et la pièce moisie du commissariat, où depuis hier, je ne cesse de dessiner l'arbre généalogique dans ma famille. Les lignes dans mes pensées, dans mes errances, les combinaisons du temps et de l'espace pour justifier mon parcours et de reconstituer la scène, pour qu'on comprenne mon désir subi d'avoir frappé l'homme, un de ces immigrés, avec une bouteille de vin. Un frisson parcourt mon dos. J'ai peur de moi. Moi, qui ai attrapé la bouteille sans la regarder, l'ai soulevée et on a senti le poids lorsque je l'ai agrippée pour qu'elle ne glisse pas dans ma main. Puis, j'ai visé la tête, noire de haine, écumante de mots, d'insultes, et j'ai frappé. Quelques mois auparavant, j'avais claqué la porte au nez de mon compagnon et celle aussi du bureau où je travaillais. Année de rupture, de pénurie, manque de tout. Je vivais dans un état d'agacement et de confusion. La ville me semblait s'être renfermée sur elle-même. Ses portes étaient de nouveau lourdes, vertes, grandes, en bois ajouré, avec des poignées de fer que le temps avait laissées et assombries. Elles ne bougeaient plus sous mes mains. Parfois, le corps entier appuyé dessus, j'essayais de les pousser comme pour faire monter un bateau coulé. C'était angoissant de voir les portes fermées dans une ville, dans un pays où l'on avait mis tant de soi pour les ouvrir. Puis, on avait fait appel à moi pour ce travail d'interprète. La gymnastique des langues allait commencer. Là-bas, les hommes se ressemblaient. Ils avaient fui le pays d'argile que la baie noire avale, avec pour tout viatique le récit des peuples migrateurs. Le zozotement là de leur voix pénétrait mes jours d'été, lents et paresseux, tout s'embrouillait et se confondait dans ma tête qui avait su, depuis longtemps, effacer le souvenir de la misère. Les récits ressemblaient aux récits, aucune différence, sauf quelques détails de dates et de noms, d'accents et de cicatrices. C'était comme si une seule et unique histoire était racontée par des centaines d'hommes et la mythologie était devenue la vérité. Un seul conte et de multiples crimes, viols, assassinats, agressions, persécutions politiques et religieuses. C'était des Tusitala malheureux, Tusitala malgré eux. J'écoutais leur histoire aux phrases coupées, hachées, éjectées, comme on crache. Les apprenaient par cœur et les vomissaient devant l'écran de l'ordinateur. Les droits de l'homme ne signifiaient pas le droit de survivre à la misère. D'ailleurs, on n'avait pas le droit de prononcer le mot « misère ». Il fallait une raison plus noble, celle qui justifierait l'asile politique. Ni la misère, ni la nature vengeresse qui dévastait leur pays ne pourraient justifier leur exil, leur fol espoir de survie. Aucune loi ne leur permettrait d'entrer ici dans ce pays d'Europe s'ils n'inventaient pas les raisons politiques ou encore religieuses, s'ils démontraient de graves séquelles dues aux persécutions. Il leur fallait donc cacher, oublier, désapprendre la vérité et en inventer une nouvelle. Les contes des peuples migrateurs, aux ailes brisées, aux plumes crasseuses et puantes, aux rêves tristes comme des chiffons. Le rêve est un souvenir précoce. Le rêve est cette volonté qui nous fait traverser des kilomètres, des frontières, des mers et des océans, qui projette sur le gris dans notre cerveau l'éclaboussure des couleurs et des teintes d'une autre vie. Et ces hommes envahissent la mer comme des méduses mal aimées et se jettent sur les rives étrangères.
Wir springen im Buch und springen in eine Befragungssituation auf der Asylbehörde der OFPRA. Robin Hood. Dann ist eines Tages Robin Hood aufgetaucht. In meinem Land nennt man solche Typen Rustam, heldenhafter Ganove. Er war groß, schlank, von unzähligen Sonnen verbrannt, trug ein schweres, glänzendes Armband aus Silber und hatte ein Cowboy-Lächeln. Von Anfang an wollte er die Regeln selbst bestimmen. Seine ausgestreckte rechte Hand als Warnung. Meine Damen, hört zu, Schätzchen. Zuerst möchte ich etwas sagen. Das verstößt gegen die Regeln, Monsieur. Das macht nichts. Ist mir scheißegal. Erstmal müssen Sie mir zuhören. Das alles, die ganze Geschichte in der Akte ist Quatsch. Ich will ganz ehrlich mit Ihnen sein. Die diensthabende Beamtin war eine junge Blonde mit blauen Augen wie ein Schweizer See, noch neu im Dienst, ein Engel, immer entsetzt von den dramatischen Geschichten der menschlichen Zugvögel. Sie war eine gutgläubige Zuschauerin. Eine zweite, erfahrenere Beamtin mit kurzen Haaren und gleichgültigem Gesichtsausdruck unterstützte sie. Wir alle waren verblüfft und amüsiert über diesen charmanten Ganoven. Der Mann sagte, dass er sein Dorf vor den egoistischen, karrieristischen, intriganten und ausbeuterischen Politikern habe schützen wollen. Ich habe sie auf einen Tee eingeladen. Ich sagte ihnen, dass es der erste und letzte Tee ist, den sie bei uns trinken und dass sie in große Schwierigkeiten geraten, wenn sie nicht sofort nach dem letzten Schluck aus dem Dorf verschwinden. Unser Rustam war mit 14 Jahren von der Schule gegangen. Mit 16 hatte er ein Messer in die Brust bekommen. Der Angreifer war sein Cousin, ein junges Bürschchen von einer Partei, A oder B, egal. An einem nebligen Herbstabend auf einem Boot war das Messer zwischen seiner 8. und 9. Rippe gelandet. Seitdem war er weit gereist. Er war in Italien gewesen, in Dubai, in der Schweiz. Er, Sohn einer berühmten Familie, der Sayed, verkaufte heute Esskastanien an einem Vorstadtbahnhof. Und er hatte seine Liebe gefunden, eine Tunesierin, die an der aufgesägten Tonne vorbeigekommen war, wo er die Esskastanien auf glühenden Kohlen röstete und heiße Maronen rief. Es war also unmöglich, ihn aus dem Land zu jagen, bevor er nicht seine Tunesierin wiedergefunden hatte, deren Namen er noch nicht kannte. Die Beamtinnen und ich waren ratlos. Innerlich bebten wir vor Lachen. Wir bissen uns auf die Lippen. Wir senkten den Blick, um den Mann nicht anschauen zu müssen. Wir versuchten, so gut es ging, das Lachen zu unterdrücken. Schon bei der Anekdote von der Einladung zum Tee war es um uns geschehen. Und dann ließen wir los, wie man loslässt und pinkelt, nachdem man sich stundenlang zurückgehalten hat. Unser Lachen stachelte den Rustam an. Er schaute uns einen Augenblick an, wie um die Wirkung seiner Darbietung zu überprüfen. Wir, die jungen, aufgekratzten Kakadus, und er, der geschickte Vogelfänger, ein Exot und Ganove, wie er im Buche steht. In einem anderen Kontext, vor einem rosa Sonnenuntergang, hätten wir drei jaulend und strippend um ihn herumgetanzt und uns an die glatte Stange eines Nachtclubs geschmiegt. Das nackte, schlichte Zimmer mit Glaswänden eignete sich bestens für unsere Fantasiereise mit diesem großen, schlanken, vor Witz sprühenden Mann. Gut 2 Stunden lang führte er uns an der Nase herum, von einer Sonne zur anderen, aus einer roten, staubigen Landschaft in die nächste. Er klopfte seinen Hut an seiner fransenbesetzten Lederhose aus, setzte ihn wieder auf, zog die Krempe über das linke Auge, kaute auf einem Faden herum und spuckte ihn aus, seine weißen Zähne glänzten, er sprach wenig und beobachtete viel, er kniff die Augen zusammen, wie um die Welt nicht mitten ins Gesicht zu bekommen. Anfangs sprach er in Rätseln, mit der Zeit lüftete sich sein Geheimnis. Am Ende stand er vor uns wie ein blankes Schwert. Er sagte uns, dass es für seine Anwesenheit in diesem fremden Land, europäischen Land, keinen anderen abwegigen Grund gebe als den, dass er sich ein besseres Leben wünsche und aus. Dann ist er zu seiner Feuertonne und seinen Esskastanien vor dem Bahnhof zurückgekehrt. Ein Cowboy nach erfülltem Auftrag. Keine Spur von Sonnenuntergang um ihn und unser Lachen war zu einem verlegenen Lächeln geronnen. Was uns und ihn umgab, war der blasse Schein der Morgendämmerung, wenn das Herz sich öffnet wie eine Magnolienblüte.
Je vais lire juste la dernière partie. C'est un chapitre que j'aime bien et que surtout Léna aime énormément. Les officiers et moi, nous étions perplexes. Une bouffée de rire nous secouait de la tête aux pieds. Nous nous mordions les lèvres, nous baissions la tête pour éviter de voir l'homme. Nous faisions de notre mieux pour retenir nos rires. Dès l'anecdote sur l'invitation au thé, nous n'en pouvions déjà plus. Nous nous sommes lâchés comme on lâche et déverse son pipi retenu pendant des heures. Nos rires ont titillé le Roustam. Il nous a observés un moment comme pour tester l'effet de ses exploits. Nous, les jeunes cacatoès dans tous nos états, et lui, tel un habile chasseur d'oiseaux, exotique et bandit, a sué. Dans un autre contexte, dans une scène rose dorée, nous trois aurions dansé et jappé et striptisé autour de lui, enlaçant la barre glissante dans la boîte de nuit. La pièce vitrée, nue et rudimentaire, se prêtait à ce jeu d'imagination autour de l'homme, grand et mince, luisant d'humour. Pendant deux bonnes heures, il nous a menés en bateau, d'un soleil à un autre, d'un paysage rouge poussiéreux à un autre. Il a frappé son chapeau contre son pantalon en cuir avec des franges sur le côté, puis l'a remis sur sa tête en couvrant son œil gauche. Il a mâché un bout de ficelle et l'a craché ensuite. Ses dents blanches rutilées, il parlait peu et observait beaucoup, plissant les yeux comme pour ne pas recevoir le monde en pleine figure. Ses paroles étaient énigmatiques au début. Au fil des minutes, le mystère s'est dissipé. À la fin, il s'est tenu devant nous comme un sabre nu. Il a dit qu'il n'y avait pas d'autre raison farfelue d'être dans ce pays étranger, pays d'Europe, à part qu'il voulait avoir une vie meilleure. C'est tout. Puis il est parti, cow-boy à la fin d'une mission, retrouver son bidon de braise et ses marrons à la sortie de la gare. Il n'y avait pas d'auréole du crépuscule autour de nuit. Nos rires se sont figés en un sourire embarrassé. Ce qui émanait de nous, comme de lui, c'était la lueur pâle de l'aube lorsque le cœur s'épanouit comme un magnolia.
Merci.